Ja, ich möchte euch alle nochmal ganz herzlich grüßen zu unserem Gottesdienst. Und wir werden heute zwei Teile haben. Am Anfang wollen wir einen kurzen Clip sehen. Und da geht es darum, dass wir ja eine Zusammenarbeit mit der Gemeinde in Albershausen haben. Und die Gemeinde Albershausen hat von Gott es aufs Herz gelegt bekommen, dass sich ja die Situation ändert, dass sich Gemeindesituationen ändern können im Sinne von eine Gemeinde, viele oder mehrere Standorte. Und damit Gemeinde ist ja eine Sache, wo der Heilige Geist leitet. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Der Heilige Geist schließt uns die Wahrheit auf. Und wo es einen Heiligen Geist gibt, da wird auch Einheit sein. Und dieser Geist möchte den Leib Christi in eine Richtung führen. Und ich möchte jetzt einfach bitten, dass der Samuel das kurz laufen lässt. Das geht ungefähr knappe 10 Minuten, und da wird der Pastor Jürgen Justus wird uns die Vision der Gemeinde und die auch unsere Vision sein darf, vorstellen. doch mal spannend, so was zu hören über die Ferne. Ich glaube, dass das Gottes Weg ist, dass Gott so uns geführt hat und dass Gott was Neues tun will. Und dass wir, ich empfinde das als eine Führung Gottes, als Segen Gottes, dass da eine Gemeinde ist, die bereit ist, uns auch zu unterstützen. Dass wir nicht alleine arbeiten, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir zusammen unterwegs sind. Und manchmal braucht es einfach auch so einen Aufbruch, so neue Impulse durch den Geist. Und gemeinsam sind wir stark. Das sagt schon ein Lied. Und wir werden das in die WhatsApp-Gruppe stellen, da könnt ihr es zu Hause nochmal nachhören oder ihr könnt es auch an Leute weitergeben, die jetzt heute nicht da sind oder die neu dazukommen, dass das so eine Richtung ist, die wir gehen wollen. Genau, das verbindet auch unsere Predigt von letzten Sonntag. Da ging es ja darum, was alles in Häusern stattfindet oder stattfinden kann. Das war ja das Thema. Was alles in Häusern stattfinden kann. Wir haben festgestellt, dass viele Menschen nicht bereit sind, ein Kirchengebäude zu betreten, ein Gemeindegebäude. Die wollen das nicht, die wollen nicht bekehrt werden sozusagen oder was auch immer die Angst ist. Aber was die Leute tun, das ist im Alltag, sind sie schon bereit, über Glauben zu sprechen. Und deshalb rückt unser Haus, unsere Wohnung in den Mittelpunkt. Unser Haus ist, unsere Wohnung ist ein Ort der Privatsphäre und wir können Menschen auch einladen in unsere Wohnung und Menschen dienen, Menschen lieben, ihnen die Liebe Gottes zeigen, indem wir praktisch ihnen Gutes tun. Und wir können uns in Menschenleben investieren, das können wir aber nur, wenn wir Kontakt mit Menschen haben. Also Kontakt auch mit Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und ich denke, es ist auch einfach wichtig, wir sind ja gläubige Menschen, dass wir andere Menschen an unserem eigenen Leben teilhaben lassen. Dass sie sehen, wie leben gläubige Menschen? Wie lebst du als gläubiger Mensch? Wir sind nicht perfekt. Deine Wohnung muss nicht perfekt sein. Es muss nicht alles blitzeblank sein. Aber was sein muss, ist, dass die Liebe ausstrahlt. Meine Liebe zu den Mitmenschen. Das ist wichtig. Menschen suchen Liebe, Annahme, Vergebung, Geborgenheit und auch, die sind offen, auch dass sie sehen, wie wir Glauben leben. Und das ist eigentlich der Schlüssel auch zu den Herzen der Menschen, die Liebe. Das hat Jesus auch getan. Jesus hat 12 Jünger in sein Leben genommen und hat mit ihnen 3 Jahre gelebt. Sie haben ihn Tag für Tag beobachtet, wie er lebt. Und das hat so einen Einfluss auf diese Jünger gehabt, über diese 12 Männer, aber auch Frauen, Jüngerinnen, das haben wir letzten Sonntag gelesen, Lukas 8, 1 bis 3. Genau, so das hat Menschen total verändert, dass sie bereit waren, durch die Kraft des Heiligen Geistes nach Pfingsten in alle Herren Länder auszuschwärmen, sich aufzumachen und dieses Evangelium weiterzusagen, Menschen zu begegnen. Und bevor ich den Predigttext lese, möchten wir noch einen kleinen Impuls, eine Geschichte hören, die uns jetzt überleitet zu unserem Thema Palmsonntag. Und da würde ich die Überschrift machen, Wechselhaftigkeit unseres Lebens oder die Wechselhaftigkeit im Leben. Wie oft Dinge wechseln, so mal, so mal, so mal wieder ganz anders. Und wie gehen wir damit um? Wo ist der Anker im Leben? Und lasst uns das hören, die Geschichte. Das ist die Geschichte von Vater Martin. Eigentlich ist das eine Geschichte, die man in der Vorweihnachtszeit hört, im Kinderbereich. Aber heute passt es auch für diese Situation. Vater Martin, vielleicht sind wir auch manchmal so wie dieser Martin. Wir erwarten, dass Jesus zu uns kommt, zu uns spricht. Und am Ende des Tages denken wir, nee, er ist nicht gekommen. Und haben übersehen, dass er in unseren Mitmenschen zu uns kommt. Martin ist nicht in eine Kirche gegangen, sondern er hat zu Hause Gott gedient. Und das will Jesus von uns, dass wir im Alltag Menschen lieben, Menschen dienen und so das Evangelium leben. Wir hören viel, aber die Frage ist, wie viel davon praktizieren wir im Leben, Lebendes? Und das ist auch die Frage nach den Erwartungshaltungen. Ja, Martin hat Jesus, er war ein gläubiger Mann, liest die Bibel, hat Jesus erwartet. Und auch das Volk Israel hat Jesus erwartet. Und da ist die Brücke, da ist der Schlüssel. So lasst uns nun die Geschichte von diesem Einzug Jesu in Jerusalem lesen. Lasst uns aufstehen, wir möchten das lesen und dann dürft ihr wieder Platz nehmen. Ich lese aus Markus 11, Vers 7 bis 9, nicht die ganze Geschichte, aber der ganze Bericht, sondern ein Teil. Da heißt es, und sie, also die Jünger, bringen das Fohlen zu Jesus und legen ihm ihre Kleider auf. Und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere aber Zweige, die sie auf den Feldern abschnitten. Und die Vorangehenden und die Nachfolgenden riefen, Hosanna, gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Gepriesen sei das kommende Reich unseres Vaters David. Hosanna in der Höhe. Und er zog in Jerusalem ein, in den Tempel. Soweit dieses Wort. Lass uns nochmal beten. Herr Jesus, danke, dass du eingezogen bist in Jerusalem, dass du gekommen bist. Du, der Verheißene, der Zugesagte, du bist gekommen als Mensch in diese Welt, damit wir dich, Gott, besser verstehen, dass wir in dir das Wesen Gottes erkennen dürfen. Und so bitte ich dich, ja Herr, offenbare dich auch heute Morgen, dass wir dich besser verstehen können, dass wir dich besser erkennen, dass wir dich besser auch repräsentieren können als deine Botschafter in dieser Welt. Segne jetzt dein Wort und sprich du durch deinen Geist zu unseren Herzen. Darum bitten wir, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft den Platz nehmen. Palmsonntag. Jesus lebte ja in Galiläa. Galiläa ist im Norden Israels, dann kommt Samaria und dann Judäa. Zur Zeit Jesu war das so gegliedert. So er ging vom Norden Richtung Süden, Richtung Jerusalem. Und dann, übrigens, er reiste mehrere Male von Norden nach Süden, teilweise zum Laubhüttenfest. Dann ging er wieder zurück nach Galiläa. Aber jetzt, am Ende seines dreijährigen Dienstes, wusste Jesus, dass er nach Jerusalem gehen musste, um dort zu leiden und zu sterben. Er kündigt das dreimal an. Jesus kündigt dreimal sein Leiden und Sterben an bei seinen Jüngern. Also das kam nicht unverhofft. Nur das Problem war, die Jünger haben teilweise das gar nicht wahrgenommen. Das haben sie nicht registriert, nicht verstanden. Danach, als Jesus dann auferstanden war, und dann wieder aufgefahren in den Himmel, da ist ihnen vieles zurück in Erinnerung gekommen. Und dann haben sie endlich verstanden. Ah, er hatte damals das gesagt und das gesagt. Jetzt verstehen wir das. Ja. So, Jesus zieht nach Jerusalem. Jesus kommt. Er ist eigentlich der erwartete Messias. Messias heißt der Gesalbte. Und damit meint man den König Israels. Israel hatte viele Könige im Alten Testament, aber sie warteten auf einen, der ewig auf dem Thron sitzen würde, nämlich der Messias. Durch seinen Einzug in Jerusalem auf einem Esel erfüllt Jesus öffentlich die Weissagung, dass er Israels verheißener König und Messias ist. Der Prophet Zacharia schreibt darüber, und ich lese diese Bibelstelle, diese Weissagung, diese Voraussage. Er schreibt Zacharia 9,9: Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Das war die Prophetie. Jesus wird kommen, der Messias kommt, und er kommt nach Jerusalem. Zion ist der Berg in Jerusalem, der ursprüngliche Siedlungsplatz. Und Zion, Tochter Zion, Tochter Jerusalem, dein König wird kommen. Das war die Botschaft, das war das Erkennungszeichen. Einer wird auf einem Eselsfohlen in die Stadt reiten. Und die Schriftgelehrten, viele wussten große Teile des Alten Testaments auch auswendig. So man hätte wissen können, dass Jesus der Messias ist. Natürlich hat Jesus 30 Jahre ganz normal bei seiner Familie gelebt, bei Maria. Wir wissen nicht, wann oder wie bald Josef, sein Pflegevater, gestorben ist. Das wissen wir nicht so genau. Aber er lebte ganz unscheinbar 30 Jahre bei seiner Familie. Sicher hat er als Zimmermann gearbeitet wie sein Vater, vermuten wir. Und jetzt plötzlich fängt Jesus an, einen öffentlichen Dienst zu tun. Er predigt, er verkündigt das Wort Gottes. Und das war für Menschen schwierig. Sie haben gesagt, ist er nicht der Sohn des Zimmermann? Heißt nicht seine Mutter Maria und nicht Brüder und Schwestern? Und jetzt, das war die Schwierigkeit der Juden, des Volkes Israel. Das ist doch ein Mensch aus Fleisch und Blut, der soll Gottes Sohn sein. Aber wisst ihr, Geschwister, wenn wir irdisch denken, wenn wir mit unserer eigenen Kraft denken, wenn wir nur logisch denken, dann können wir die Dinge des Reiches Gottes nicht erkennen. Um die Dinge des Reiches Gottes erkennen zu können, bedarf es einer geistlichen Sicht, eines übernatürlichen Sehens. Wir brauchen die Perspektive mit den Augen Gottes. Wir brauchen den Glauben an die Wahrheit des Wortes Gottes, damit wir das Wirken Gottes erkennen können, das Reden Gottes und wie Gott handelt. Damit man sehen kann, hey, jetzt wird eine Prophetie, eine Vorhersage, jetzt wird sie Wirklichkeit. Das ist ja einer, der auf einem Eselsfohlen reitet. Also übrigens, das ist ja eine ganz sonderbare Situation. Ein erwachsener Mann reitet auf einem Jungen, auf einem Eselsfohlen, also auf einem jungen Esel. Das ist irgendwie sonderbar. Also wenn man historische Filme über Heerführer, Imperatoren, Herrscher im Römischen Reich sieht, dann sieht man pompöse Machtdemonstrationen durch die Stadt, richtige Festzüge mit Leuten, die vorne drauslaufen, Leute, die hinterher, das ist ein richtiger Festzug. Man hat Musik dabei, Musikkapellen, teilweise Posaunenspieler, Trompetenspieler, was auch immer, Instrumente. Und Menschen säumen die Straßen und es gibt einen pompösen Einzug. Man reitet nicht auf einem Eselsfohlen, sondern die besten Pferde, Gespanne mit Wagen. Man will Macht demonstrieren. Aber was tut Jesus? Das ist kein organisierter Festzug. Das ist keine großartig organisierte Sache. Es ist kein Pferd da, es ist kein Zeichen von irdischer Pompösität. Alles ganz schlicht und einfach. Der Sohn Gottes, kommt in, man könnte sagen, fast primitiv in diese Stadt gezogen. Primitiv. Und dann staunt man, warum so? Warum macht das Jesus so? Er hätte doch, als er später dann nach Palmsonntag, vier Tage später ist Gründonnerstag, wo Jesus in Garten Gethsemane ist, wo er dort betet und ringt und um Kraft bittet, sicherlich, und mit dem Vater sein Herz ausschüttet, hat er dann später gesagt, er hätte mehr als 10 Legionen Engel bestellen können, die ihm hätten geholfen. Und diese Legionen hätten auch die Straßen säumen können. Engels erscheinen ja auch als Menschen teilweise. Das wäre ein richtiger Aufwand gewesen und richtig eines Königs würdig. Nein, er macht das nicht. Er reitet auf einem einfachen, eigentlich ein Tier für die Armen, ein Esel ist eher ein Tier für die Armen, aber nicht für Herrscher und Könige. Das ist wie wenn der Bundeskanzler in einem Fiat 500 daherfährt. Da denken wir, hey, wo sind wir da? Da regt sich jemand auf. Das ist auch ein Auto. Aber ein Bundeskanzler, eine Königin fährt im Rolls-Royce. Der Bundeskanzler fährt in einem großen Mercedes oder BMW oder Audi, aber nicht in einem anderen Fahrzeug. Und so, Jesus, warum macht er es? Nun, dieser Einzug in Jerusalem, das ist eigentlich eine symbolische Handlung. Er will zeigen, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Die Dinge des Reiches Gottes, da geht es um die unsichtbare Welt. In dieser unsichtbaren Welt, da finden wir Herrlichkeit. Wenn wir schauen in Offenbarung 4 und 5, da sehen wir den Thron Gottes, da sehen wir die 4 lebendigen Wesen, die sich niederwerfen vor dem Thron Gottes, die den auf dem Thron Sitzenden anbeten. Dort sehen wir Chöre von Engel, die singen und die Hosianna, die Halleluja rufen und so weiter. Dort sehen wir die Pompösität des Reiches Gottes vor dem Thron Gottes in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit, im Jenseits. Und Geschwister, das ist eigentlich das Prinzip Gottes, schon in der Stiftshütte. Wenn du die Stiftshütte von außen angeguckt hast, dieses Zelt, dieses Zelt in der Wüste, das da aufgeschlagen wurde, wo Gott gesagt hat, hey, ich wohne da drin, in dieser Bundeslade. Von außen betrachtet war das völlig unscheinbar. Irgendwelche Umzäunung, provisorisch aufgestellt, und mit was weiß ich für Delfinhäute und was für alle für Felle und Dinge da drüber gemacht wurden, um das einfach, damit es auch der Witterung standhielt, von außen völlig unscheinbar. Nichts Bedeutendes. Bisschen größer als normale Zelte, aber innen war die Herrlichkeit. Der goldene Leuchter, der Schaubrottisch und die goldüberzogene Bundeslade und die Cherubim. Innen war die Herrlichkeit. Das ist Gottes Prinzip. Im Herzen ist die Schönheit, nicht äußerlich. Im Herzen wirkt Gott. Gott hat andere Prinzipien, als der gefallene Mensch in seinen Wertvorstellungen hat. In dieser Welt muss man glänzen mit Macht und solche Dinge, irdische Macht, Finanzen, Reichtum, irdischer Reichtum, materielle Güter, das beeindruckt, Wissen, das menschliche Leistung, das beeindruckt im Sport Leistungen, das beeindruckt Menschen, damit kann man Menschen beeindrucken. Aber Gott können wir mit Herzensreinheit beeindrucken. Mit einem zerbrochenen Herzen. Mit einem demütigen Herzen. Damit können wir Gott beeindrucken. Mit einem treuen Gebetsleben können wir Gott beeindrucken. Mit treuem Bibelstudium können wir Gott beeindrucken. Indem wir uns hingeben im Dienst für den Herrn, indem wir Menschen dienen, damit können wir Gott beeindrucken. Hosanna haben die gerufen, Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Ich habe mir öfters mal Gedanken gemacht, hey, was soll denn das heißen? Hosanna in der Höhe, wir rufen Hosanna wie Halleluja. Halleluja, das ist Ehre sei Gott, ja. Ja ist die Abkürzung für Jahwe. Halleluja, Ehre sei Gott, gelobt sei Gott. Und Hosanna, was heißt dieses Wort Hosanna? Hosanna in der Höhe, das Wort Hosanna bedeutet eigentlich rette. Rette. Irgendwie. Also ich wollte eigentlich fragen, was bedeutet Hosanna? Und ich wollte eine Antwort von euch haben. Wer hätte es gewusst? Keiner weiß das. Wir singen Hosanna und wissen nicht, was Hosanna heißt. Ja, dann muss man fragen, hey. Also nochmals, als ich am Anfang meines Glaubens war und was nicht gewusst habe, oder nach der Predigt bin ich zum Pastor und habe gesagt, hey, ich habe das nicht verstanden. Was hast du damit gemeint? Heutzutage fragt man nicht mehr. Man versteht es halt nicht und gut ist. So ist es. Oder. Man kann heutzutage, hat man super Möglichkeiten. Du gibst in Google ein, Hosanna, Definition von Hosanna, und du kriegst eine Antwort. Das gab es vor 30, 40 Jahren noch gar nicht. So, das heißt rette. Hosanna, nochmals, also Hosanna in der Höhe heißt eigentlich, man muss das eigentlich umformulieren. Das Wort Hosanna bedeutet rette. Eigentlich muss man, heißt Hosanna in der Höhe, Gott in der Höhe rette uns. Das weiß ich auch nicht. Aber ich weiß Hosanna, manche, ich bin überzeugt, dass das eigentlich dieselbe Bedeutung hat. Weil manche sagen so und manche sagen so. Aber die Bedeutung ist wichtig. Hier an dieser Stelle. Es geht eigentlich jetzt nicht um das Wort selber, sondern es geht um die Bedeutung des Wortes. Die Leute, die Jesus bei diesem Einzug in Jerusalem begleitet haben, die haben gerufen, Gott in der Höhe, rette uns, Ja, warum ruft bei einem Festzug, ruft niemand, rette uns? Der blinde Bartimäus hat gerufen, Sohn Davids, erbarme dich meiner, als Jesus vorbeikam, weil der Bartimäus wusste, das ist einer, der durch den Heilung geschehen ist. Aber bei einem Festzug ruft nochmal niemand, rette uns, rette uns. Warum haben sie gerufen, rette uns? Weil zur Zeit der Geburt Jesu das Römische Reich verbreitet war und Palästina war ein besetztes Land. Es war ein besetztes Land. So wie manche Großmächte andere Länder besetzen oder eroberte Gebiete als Besatzungsgebiete haben. Und wenn du unter Besatzung bist, hast du nichts zu melden. Dann bestimmen die Besatzungsmächte. Wir haben ja vor 80 Jahren auch 4 Besatzungsmächte in Deutschland gehabt. Und die haben dann die Regeln bestimmt und haben bestimmt, was läuft im Land und wer eine Position bekommt. Du bist nicht mehr frei als Besatzung. Und Israel hat gelitten unter dieser Römerherrschaft. Sie haben gelitten und dieses Leiden hat auch diesen Wunsch nach diesem Messias wieder hervorgebracht. Gott hat doch verheißen, er schickt einen Messias, einen Gesalbten, einen auf Griechisch Christus. Messias, Christus und Gesalbter ist genau das Gleiche in 3 verschiedenen Sprachen. Messias, Christus und Gesalbt. Messias ist Hebräisch, Christus ist Griechisch und der Gesalbte ist Deutsch. Und alles heißt, verstehst du das Gleiche? Nämlich ein König. Könige wurden gesalbt. Und so war der Wunsch war da, dass ein König auftreten sollte. Jetzt kommt einer, reitet auf einem jungen Eselfohlen mit einer Prozession da in Richtung Stadttor. Und dann rufen die Leute Hosanna in der Höhe. Gott in der Höhe, hilf uns. Gott in der Höhe, rette uns. Rette uns von den Römern. Der Schrei nach Hilfe war ein Schrei der Befreiung vor irdischen Nöten. Sie wollten die irdischen Nöte von ihrem Hals haben. Sie wollten gerettet werden und als Nation wieder freie Menschen sein. So, aber Jesus, er wollte nicht auf diesen Wunsch eingehen. Er wollte nicht Macht und Gewalt ausüben und irdische Herrschaft haben. Das wollte er gar nicht. Hätte er vielleicht sogar gekönnt, aber er wollte es nicht. Er wollte keine irdische Macht, sondern er wollte Macht und Einfluss auf Menschenherzen. Einfluss auf Menschenherzen, so wie er Einfluss auf dein und mein Herz möchte. Wir haben bei unserer Bekehrung, wenn wir bekehrt sind, haben wir gesagt, Herr Jesus, du sollst Herr sein in meinem Leben. Haben wir das gesagt? Oder zumindest haben wir das gemeint. Du sollst Herr sein. Und er will Herr sein in unserem Leben. Er will der Herr in deinem Leben sein und zwar nicht nur über den Sonntag, sondern über alle Bereiche unseres Lebens. Im Bereich des Essens, über den Bereich des Trinkens, über den Bereich des Arbeitens, über den Bereich deiner Zeitplanung. Er will Herr sein über deinen Terminkalender, über deine Gesundheit, über deine Familie, über deine Sexualität, über alles will er Herr sein. Amen. Er will Herr sein. Er will Herr sein, aber er will nicht uns politisch unterdrücken oder sonst etwas machen, sondern er will dich als einen freien Menschen führen. Er will eigentlich uns zum Guten hin leiten in seiner Herrschaft. Er will uns leiten zu Wasserquellen, zu ewigem Wasser, Wasser des Lebens. Israel hat eine Hoffnung gesetzt auf irdische Rettung, der Messias, der auf einen König, auf einen irdischen König, der sie rettet. Jesus kommt zwar und zieht ein wie ein König, aber irgendwie passt das nicht so, was bisher so der Fall war an Einzügen und Prozessionen. Sie haben Jesus nicht verstanden, diese Leute. Man kann ihn nur geistlich verstehen. Man kann ihn nicht aus menschlich-irdischer Perspektive, ist es nicht zu verstehen. Warum macht er das? Sie verstanden ihn nicht. Und als er von seinem Auftrag in der Welt sprach, von seinem Auftrag praktisch sprach, die Welt zu retten, die Welt soll sich bekehren und solche Dinge, und dass er den Menschen ein neues Herz geben will und so weiter, haben sie nicht verstanden. Sie haben Jesus mit falschen Vorstellungen betrachtet und gehört. Falsche Erwartungshaltungen. Sie haben irdische Vorteile erwartet. Und sie hatten Angst, dass Jesus zu viel Macht bekommt, zu viel Einfluss über das Volk. Die Obrigkeit, Angst gehabt, dass zuletzt das ganze Volk Jesus nachläuft und dass ihnen niemand mehr nachläuft, dass sie ihren Einfluss verlieren. Diese Obrigkeit, diese hohen Priester und die Schriftgelehrten, die Pharisäer und die Sadduzäer, die das Volk zwar belehrt haben, aber selber das nicht getan haben, was sie gelehrt haben. Jesus hat sie geschimpft und hat gesagt, ihr Heuchler, ihr seid Heuchler. Ihr lehrt zwar, aber ihr tut nicht, was ihr selber lehrt. Das ist ein Markenzeichen von manchen Herrschern. Sie verlangen vom Volk alles Mögliche, was für sie selber gar nicht gilt. Sie tun es nicht, aber von anderen verlangen sie es. Und was passiert, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden, dann ist man enttäuscht. Und so sind sie von Jesus enttäuscht geworden. Am Palmsonntag haben sie gerufen, Hosianna, rette uns! Gott, du Gott im Himmel, rette uns aus dieser Situation. Und 8 Tage später, ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm. Pilatus sagt, was soll ich denn mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt? Sie schrien wieder, kreuzige ihn. Pilatus aber sprach zu ihnen, was hat er denn Böses getan? Sie schrien übermäßig, kreuzige ihn. Die haben sich nicht mehr beruhigen lassen. Das Volk wurde aufgewiegelt. Und ich denke an eine Viehherde, die in Panik ist. Die rennen alles nieder, was ihnen in den Weg kommt. Dieses Volk war wie so eine Viehherde. Kreuzige ihn. Sie hatte nur noch eins im Sinn. Weg mit ihm. Kreuzige ihn. Das war ihre Idee. Und dann noch sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Das haben sie auch noch gesagt. Und das ist so gekommen. Und das bezahlen sie bitter heute noch. Heute noch. Wir sollten aufpassen, was wir sagen. Manchmal sagen wir Dinge, die wir besser nicht gesagt hätten. Bei den Menschen ohne Gott, da heißt es, was geht mich mein Geschwätz von gestern an? Was geht mir mein Geschwätz von gestern an? Das interessiert doch niemand. Doch, Gott interessiert's. Für jedes Wort, das wir reden, müssen wir vor Gott Rechenschaft abgeben. Und jetzt wird es plötzlich anders. Jetzt müssen wir aufpassen, was wir sagen. Kreuzige ihn. Seine Weigerung, ein politischer Führer oder ein militärischer Eroberer zu sein, das hat ihm nicht gefallen. Denn er konnte es gar nicht, er wollte es auch nicht, denn sein Reich ist geistlicher Natur. Lukas schreibt das ein bisschen anders. Er beschreibt auch diesen Einzug. Ich lese euch das vor aus dem Lukas-Evangelium. Dort heißt es, während er aber hinzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf den Weg. Also das Volk wollte ihm Ehre erweisen. Also den Hof machen, die Kleider hinlegen, die Kleider auf den Esel legen, die Kleider auf den Weg legen, die Palmen ihm zujubeln, ihn loben. Da heißt es, Und als er sich schon den Abhang des Ölbergs nahte, fingen die ganze Menge an der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben. Mit lauter Stimme freudig Gott zu loben. Das war dieser Palmsonntag. Das war da passiert, dass sie mit lauter Stimme freudig Gott lobten. Über all die Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Und sie sagten, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei der König. Sie haben ihn als König bezeichnet. Irgendwie war er für sie doch ein König. Er hat Wunder getan, die niemand anders tun konnte. Er konnte Kranke heilen, die kein Arzt heilen konnte. Er konnte Besessene frei machen, die niemand anders frei machen konnte. Andere konnten oft Dämonen nicht austreiben. Er konnte es. Und denen, denen er Vollmacht gab. Und dann heißt es, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe, schreibt Lukas. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Das erinnert uns an die Weihnachtsgeschichte, an die Engel, die auf den Fluren Bethlehems gerufen haben. Herrlichkeit Gott in der Höhe. Und Friede auf Erden, in den Menschen seines Wohlgefallens, haben die Engelchöre da gesungen, auf den Fluren Bethlehems, als Jesus geboren war. Friede auf Erden, Friede und so weiter. Herrlichkeit in der Höhe. Und Lukas erinnert an diese Geburt Jesu. Er kam in diese Welt, Gott wurde Mensch. Und jetzt kommt Gott nach Jerusalem, die Hauptstadt seines auserwählten Volkes. Er kommt. Er erinnert daran, Gott kommt. Er kommt als Mensch. Er kommt auch als Messias. Und man kann ihn nur erkennen mit dem Herzen, durch den Heiligen Geist geoffenbart. Welche Erwartungen haben wir? Wie gehen wir mit unserem Erwartungsmanagement um? Warum kommen wir in die Gemeinde? Warum sind wir eigentlich gläubig? Das ist oft die Frage, ja. Kommen wir, weil wir bei Gott Vorteile haben? Kommen wir, weil es gemütlich ist? Kommen wir aus welchen Motiven auch immer? Warum kommen wir? Oder weil wir Hunger haben und Gottes Reden brauchen, eine neue Vision, eine neue Offenbarung Gottes, ein Reden Gottes, eine Heilung, was auch immer. Warum kommen wir? Haben wir überhaupt eine Erwartung? Also soll ja auch Leute geben, jetzt nicht hier, sondern anderswo, die gerne zu einer Gemeinde kommen, weil da gibt's, das ist so ähnlich wie so ein Kulturzentrum für was weiß ich was, für Leute, bestimmte Leute, weil man hat ja nette Gemeinschaft, man kann auch mal zwischendurch mal was essen und trinken oder und so weiter und man tauscht sich aus, weil man dieselbe Nationalität hat oder so weiter. Sowas gibt es auch. Aber das ist nicht das richtige Motiv. Hey, wir kommen zusammen, weil Gott es uns sich wünscht. Weil er will, dass wir als Gläubige uns stärken gegenseitig. Dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir das Wort Gottes gemeinsam hören, dass wir gemeinsam in gleiche Richtung geführt werden durch den Heiligen Geist. Deshalb. Ich möchte euch für diese Palmsonntag-Predigt zwei Dinge mitgeben. Hosanna in der Höhe und fünf Tage später kreuzige ihn. Und so kann es in unserem Leben auch sein. Du hast Höhenflüge. Du lebst am Ort auf dem Berg der Verklärung. Gott hat zu dir gesprochen und du erlebst Segen um Segen. Dinge klappen und es geht dir gut. Und Momente später, Tage später, Wochen, Monate später, denkst du, die Welt bricht zusammen. Dann hörst du nur noch, kreuzige ihn. Dann hast du Probleme über Probleme. Alles, was schief gehen kann, geht schief. Murphy's Law. Alles, was schief gehen kann, geht schief. Und du denkst, Gott, wo bist du? Was ist mit meinem Leben los? Jesus hat es auch erlebt. Hosanna. Aber er ist nicht stolz geworden, als sie Hosanna gerufen haben oder als sie Gott lobten, als sie mit Palmwedeln ihn ehrten, als sie ihre Kleider vor ihm niederlegten. Er wusste, ich werde in 5 Tagen am Kreuz enden. Und Geschwister, dieses Geerdetsein, dieses Verankertsein in Gott, das uns widerstandsfähig und stabil macht gegen die Wechselhaftigkeit der Strömungen in dieser Welt. Diese Wechselhaftigkeit von Modeströmungen, Wechselhaftigkeit von kulturellen Strömungen und alle möglichen Strömungen, was gerade in ist, was gerade populär ist, was gerade Vogue ist. Wir müssen stabil werden, in Gott gegründet sein und diese Wind der Lehre, die werden uns nicht umwerfen, sondern wir werden verwurzelt und verankert sein in Gottes Wort, in Gottes Gegenwart. Und wir werden deshalb standhaft sein wie ein Baum, der die Stürme erlebt, der standhaft ist und nicht umkippt. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Wir brauchen Wachstum nach oben, aber auch nach unten in die Tiefe, wo niemand sieht, wo das Wurzelwerk ist. Wir brauchen Wachstum im Verborgenen. Reich Gottes hat viel mit Dingen im Verborgenen zu tun. Man sieht sie nicht. Viele Leute möchten gern Dienste tun im Reich Gottes, wenn es darum geht, auf dem Podium zu sein. Da machen sie es, weil das sieht ja jeder. Aber nicht viele möchten gern mitarbeiten, wenn es darum geht, Stühle wegzuräumen, Putzdienst zu machen oder so etwas. Das sieht ja die Menge nicht. Da bist du zweit oder zu dritt beim Putzen. Man sieht ja nicht, was du tust. Aber Leute wollen, dass sie gesehen werden, dass sie gelobt werden und so weiter. Aber das hat etwas mit Reich Gottes zu tun. Gott sieht dich. Das ist die geistliche Perspektive. Gott sieht dich, wenn du mit dem Putzlappen durch die Gemeinde gehst. Gott sieht dich. Die anderen nicht, aber Gott sieht dich. Und deshalb bekommst du Lohn. Jesus hat gesagt, wenn ihr betet an den Straßenecken und die Menschen sehen euch und ehren euch, dann habt ihr euren Lohn schon bekommen. Aber wenn die Rechte nicht weiß, was die Linke tut, dann bekommt ihr im Himmel Ehre, weil niemand sieht es als der himmlische Vater. Amen. Amen. Um das geht es, dass wir Gott dienen, dass wir nicht Menschendiener sind, Menschenknechte, sondern Gott dienen und Gott Ehre geben und dass wir treu sind. Der Psalmist sagt, und wenn auch 1000 fallen zu Rechten und 10.000 zu Linken, ich nicht, ich stehe für den Herrn, ich laufe für den Herrn, ich diene dem Herrn, bis ich ihn schaue. Amen. Jesus hat es uns vorgelebt. Für ihn waren die geistlichen Werte, die geistlichen Dinge wichtig, nicht das Äußere. Er hätte locker einen pompösen Einzug haben können. Pompös, den pompösesten Einzug, den diese Welt je gesehen hätte, hätte er haben können vom Vater im Himmel. Aber er wollte einen völlig unorganisierten, primitiven, spontan entstandenen Einzug mit einem Eselfohlen, das vielleicht auch gestöhnt hat, weil so ein Tier ist gar noch nicht das Tragen gewöhnt, aber Jesus wollte ein junges Eselfohlen haben, um da reinzureiten. Und wisst ihr, diese Dinge, die menschlich sind, das ist mein letzter Gedanke. Das steckt so tief drin bei uns. Gesehen wollen bei den Menschen, geehrt werden wollen für das, was wir tun, irdische Vorteile haben, gesegnet sein im Irdischen, grundsätzlich nicht verkehrt. Und wisst ihr, als Jesus am Kreuz gestorben war, auferstanden war und dann praktisch der Moment der Himmelfahrt kam. Bei der Himmelfahrt hören wir das nochmal, die ganze Geschichte. Nun, sie nun fragten ihn, Apostelgeschichte 1, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Wieder wollen sie das Reich, wieder spielt das Reich für sie eine Rolle. Das irdische Reich. Und Jesus sagt, es ist nicht eure Sache, Zeitpunkte zu wissen. Das, hey, ihr kümmert euch um die falschen Dinge. Ihr werdet staunen, hier gab es auch mal Leute, die irgendwelche besonderen Pastoren in den USA gehört haben über Internet, die ausgerechnet haben, wann Jesus wiederkommt. Und dann war das so, das hätte im September eines vergangenen Jahres stattfinden sollen. Und der September ist vorbeigegangen, Jesus ist nicht gekommen. Und dann sind die Leute auch nicht mehr gekommen, weil sie blamiert waren. Es geht nicht darum, dass wir die Zeitpunkte wissen. Es geht darum, dass wir alle Zeit bereit sind für seine Wiederkunft. Dass wir ein reines Herz haben, alle Tage, wenn er wiederkommt. Um das geht es. Ein reines Herz zu haben. Selig sind die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Wer ein reines Herz hat, wer mit Menschen in Ordnung ist, der hat ja nichts zu befürchten, der ist immer bereit. Dann spielt es keine Rolle, ob er ein paar Monate früher oder später, ein paar Jahre früher oder später oder ein paar Tage früher oder später kommt. Wenn du bereit bist, bist du bereit und dann ist gut. Das muss die Konzentration sein, dass Beziehungen stimmen. Ja, so ihr seht, und die menschliche Natur, das ist schon etwas, wo der Geist Gottes seine Arbeit hat. Er hat Arbeit mit uns. Wisst ihr, theoretisch wissen wir, glaube ich, alles, fast alles. Wir wissen so viel. Es liegt nicht am Wissen. Es liegt nicht, dass noch irgendwelche Erkenntnisse fehlen. Es liegt daran, es zu tun. Im Gehorsam zu tun, es zu leben, Wort Gottes zu leben, um das geht es. Und dazu brauchen wir die Kraft Gottes. Zum Wissen, das ist eine Sache, aber Handeln in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes, dazu brauchen wir die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes. Deshalb ist es wichtig, dass wir beten, Geist Gottes, leite mich, Geist Gottes, stärke mich. Herr Jesus, stärke mich, hilf mir, gehorsam zu sein, glaubensgehorsam, der durch Liebe wirksame Glaube, auf den kommt es an. Die Liebe ist die Motivation, um Glaube geht's und Glaube wird aber wirksam, weil die Liebe auch wirksam sein will. Wir wollen, wer liebt, will ja den Geliebten etwas Gutes tun, ihm zeigen, dass Liebe will praktisch werden. Glaube will praktisch werden. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du das Menschsein mit allen Facetten durchkostet hast, dass du es durchlebt hast, dass du ein mitfühlender hoher Priester sein kannst, dass du unser Menschsein verstehst und dass du gesagt hast, in der Welt habt ihr Angst, aber sei getrost, ich habe die Welt überwunden. Und Herr, den Blick auf dich, das ist unsere Kraft, das ist unser Trost. Herr, die Perspektive auf dein Leben, das gibt uns die Kraft, das hilft uns, uns neu zu sortieren und zu orientieren. Und dafür danken wir dir, Herr. Du bist ein guter Heiland, ein guter Herr, ein guter Sohn Gottes, ein guter Retter. Du, dein Name, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Du bist gekommen, kein irdisches Reich aufzurichten. Du bist gekommen, unsere sündenverdorbene Natur uns davor zu retten, dass wir Gottes Kinder heißen dürfen und es auch sind. Halleluja. Dank dafür. Amen. Amen. Wer will noch beten?